mit einem Musikwerk von Georg Friedrich Händel beschäftigt, dem Messias. Und beim Vorbereiten dieses Themas habe ich überlegt, wie wir uns gemeinsam diesem Musikstück am besten nähern können. Durch Informationen über das Stück oder durch Gefühle, die uns so beim Hören kommen. Also durch Erkenntnis oder durch Erlebnis. Und dann habe ich erstmal was über das Stück erzählt, über den Inhalt. Es geht also um den angekündigten Messias des Volkes Israels und für uns, der die Menschen erlösen soll. Und darüber, dass ausschließlich Bibeltexte in dem Oratorium vorkommen. Ich habe über den Aufbau geredet und über den Komponisten etwas erzählt, über seinen Werdegang, über seine Krise. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er hatte eine handfeste Depression. Keine einzige Note konnte er mehr zu Papier bringen. Und dann beginnt er aber zu schreiben, als er den Text für dieses Oratorium bekommt. Die Worte lassen ihn einfach nicht los und er vergisst Tag und Nacht, Essen und Schlafen und fängt an zu schreiben. Und er erlebt an sich selbst diese wunderbaren Texte als Trost und als Zusage Gottes. Er wird ein neuer Mensch. Vom Heiligen Geist getrieben und inspiriert, schafft er dieses Kunstwerk in nur 24 Tagen. Ich würde nicht mal die ganzen Noten in der Zeit einfach schreiben können, ohne dabei nachzudenken. Ein Meisterwerk. Ich glaube, es war hilfreich, um sich diesem Stück zu nähern, einige Hintergrundinformationen zu haben. Wissen und Erkenntnisse als Zugang. Und dann haben wir uns natürlich aber auch Teile angehört. Wir haben die Anlage voll aufgedreht und uns so hineinnehmen lassen in dieses Stück. Wir haben gehört, wie Händel diese Texte musikalisch umsetzt, gewaltig, mitreißend, aber auch zart und einfühlsam. Wir hörten, wie die Instrumente mit den Melodien der Stimmen verschmelzen, aufsteigen, aufschwingen, dann bis zum großen Halleluja ertönen. Und man kann sich da so richtig reinfallen lassen. Dieses Erlebnis, das Hören, das mit hineingenommen werden, waren auf jeden Fall auch ein wichtiger Zugang, um sich diesem Stück zu nähern. Und ich bin davon überzeugt, dass beides wichtig war, die Informationen und das Hören, die Erkenntnisse und das Erleben. Beides hat dazu geführt, dass wir dieses Werk näher kennengelernt haben, dass wir uns mitreißen lassen konnten. Erkenntnis oder Erlebnis, Wissen oder Gefühle, was ist denn wichtiger? Ich möchte dieses Gleichnis, was wir gerade so schön durch Vera hier als Theaterstück gesehen haben, aus der Sicht des wiedergefundenen Sohnes, einmal unter diesen beiden Aspekten uns nahe bringen. Welchen Zugang hast du zu dem Gleichnis und zu dem, was Jesus hier letztendlich ja über den himmlischen Vater aussagt? Was ist dein Zugang zu Gott? Erkenntnis oder Erlebnis? Das Wissen oder die Gefühle? Was ist dein Zugang zu dem liebenden Vater, der dich einfach in die Arme nehmen will? Und auch wenn wir das Stück jetzt gerade gesehen haben, lese ich den Text noch einmal ganz vor aus Lukas 15, die Verse 11 bis 32 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesus erzählt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er was. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger an als deinen Sohn. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Martin Luther sagte über dieses Gleichnis, wenn die ganze Bibel verloren ginge und es bliebe nur dieses Gleichnis übrig, so wäre alles gerettet. Nicht, weil er die Bibel für überflüssig hält, natürlich nicht, sie war ihm lieb und teuer. Aber warum? Weil er meinte, dass in diesem Gleichnis das Wesen Gottes so gut beschrieben wird wie in der ganzen Bibel. Weil hier zentrale Aussagen über Gott und sein Wesen gemacht werden. Weil Jesus hier das Wesen Gottes zusammenfasst. Gott ist ein Gott, der sich freut über jeden, der zu ihm kommt. Was immer wir auch mitbringen, unsere ganz persönliche Lebensgeschichte und die sah bei dem jüngeren Sohn ja doch ein bisschen interessant aus, sage ich mal vorsichtig. Unsere Umwege, die Katastrophen aus unserem Leben. Gott steht da mit offenen Armen wie der Vater, der auf seinen Sohn wartet. Gott sieht in uns Menschen nicht fleißige Arbeitsbienen für sein Projekt Reich Gottes. Nein, er will uns als Söhne und Töchter. Er will uns als Familienmitglieder in seiner Familie haben, in seiner Nähe. Er will Gemeinschaft mit uns. Er will tanzen und feiern. Er will unser Leben mitgestalten. Er will in guten und in schlechten Zeiten bei uns und mit uns sein. Und hier wird Jesus jetzt persönlich. Gott als Vater des Volkes, das kannte man schon. Aber Gott als persönlicher Vater für jeden Einzelnen, das war tatsächlich neu. Und so stellt Jesus seinen himmlischen Vater als Vater für jeden Einzelnen vor. Denn es geht Gott um jeden Einzelnen. Nochmal zurück zu dieser Frage Erkenntnis oder Erlebnis, Wissen oder Gefühl. Vielleicht ist dein Zugang zu diesem Text das Wissen und die Erkenntnis. Vielleicht denkst du, ja, weiß ich, kenne ich, ist doch klar. Gott ist der liebende Vater, habe ich verstanden, Gott liebt mich, alles gut. Vielleicht ist dein Zugang zu diesem Text das Gefühl und das Erleben und du erinnerst dich, ja, das habe ich doch neulich wieder erlebt. So, da strömte dieser Friede Gottes, der Friede des Vaters durch mich durch, der Vater liebt mich, alles gut. Liebe Gemeinde, wir Menschen sind unterschiedlich. Das sieht man ja schon, wenn wir uns nur umgucken, weil wir unterschiedlich aussehen. Sonst würden wir uns ja auch schlecht erkennen. Wir unterscheiden uns aber auch innerlich voneinander. Wir haben unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten, verschiedene Charakterzüge. Unsere Wege unterscheiden sich voneinander. Unsere Sicht auf Gott, unsere Sicht auf die Welt, unser Verständnis von biblischen Texten. Und selbst wenn wir das Gleiche erleben, erleben wir das unterschiedlich. Wir können dieselbe Situation erleben und erleben und bewerten sie anders als der andere. Uns sind andere Dinge wichtig als dem anderen. Das ist so und das ist gut so. Das ist Gott gewollt. Man sagt schöpfungsimmanent. Das ist in der Schöpfung so angelegt. Gott hat das mit Absicht so gemacht, dass wir unterschiedlich sind. Er wollte das. Das war kein Versehen, das war Absicht. Gott liebt die Vielfalt. Die Welt ist bunt. Die Menschen sind bunt. Gott schuf die Welt und sagte, das lesen wir in einem Schöpfungsbericht, das ist gut. Und als er den Menschen schuf, sagte er sogar, das ist sehr gut. Wir werden Gott dann gerecht, wenn wir diese Vielfalt nicht nur gerade so eben akzeptieren, sondern wenn wir sie zu schätzen wissen, wenn wir sie genießen und wenn wir Gottes Kreativität und seine Liebe darin entdecken. Wir sehen das immer wieder an Jesus, wenn wir etwas im Neuen Testament über Jesus lesen, dass er die Menschen nicht über einen Kamm schert. Er versucht nicht, die Menschen in Gruppen zu unterteilen und ihnen ein Etikett aufzukleben. Er betrachtete die Menschen als Einzelperson, als Individuum. Und er begegnet jedem Menschen so, dass seine Einzigartigkeit ans Licht kommt. Mit den Einzigartigkeiten, die Gott in sie hineingelegt hat. Nun ja, wahrscheinlich müssen wir zugeben, dass uns das manchmal eher stresst, diese Einzigartigkeit, vor allem die des anderen. Und wir halten es wohl manchmal für einfacher, Menschen in Gruppen aufzuteilen und sie nach ihrer jeweiligen Gruppenzugehörigkeit zu beurteilen. Und dann fallen so Sätze wie, Männer reden nicht viel, Frauen dafür umso mehr, Jugendliche sind frech, Senioren sind langsam, Südländer sind so richtig lebensfroh, Norddeutsche sind kalt, um nur mal einige relativ harmlose Denkweisen zu erwähnen. Natürlich ist es oft einfacher, wenn wir in diesen Klischees denken. Dann muss ich mir nicht über jeden einzelnen Menschen Gedanken machen. Aber so ist unsere Welt nicht. So einfältig. Und wir verpassen unglaublich viel, wenn wir auf diese Art denken und handeln. Wir verpassen die Vielfalt, die Gott in diese Welt und in uns Menschen hineingelegt hat. Wir verpassen die Einzigartigkeit von Menschen, die Gott geschaffen hat, um unser Leben, um diese Welt bunt zu machen. Entscheiden wir uns wieder neu dafür, die Vielfalt Gottes in dieser Welt und an seinen Menschen zu entdecken. Und vielleicht haben wir Angst davor. Geben wir Gott diese Angst, die sich da manchmal mit reinmischt? Und bitten wir ihn, dass er uns auf dieser neuen Entdeckungsreise begleitet und hilft? Und rechnen wir doch damit, dass er das auch tut. Wenn wir uns Menschen aus dem Alten und Neuen Testament ansehen, dann entdecken wir etwas von dieser Einzigartigkeit der Menschen. Da gleicht keiner dem anderen. Wenn wir nur mal an die Jünger Jesu denken, da hat wirklich jeder so seine Eigenart, seine Marotten. Mit voller Absicht, aus dem direkten Hören auf den himmlischen Vater, beruft Jesus diese unterschiedlichen Jünger in seine Jüngerschar. Das war auch kein Versehen, das war Absicht, jeden so einzigartig, wie er ist, mit hineinzunehmen. Liebe Gemeinde, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir versuchen, so zu sein wie jemand anderes. Die Welt braucht nicht noch eine Maren, eine genügt. Und sie braucht auch nicht noch einen zweiten, wie ihr seid, oder eine zweite. Das höchste Ziel ist erreicht, wenn wir die Person sind, die wir sind, die Gott sich gedacht hat. Im Einklang mit Gott, in seiner Nähe. Und das sehen wir ja auch in diesem Gleichnis an den beiden Söhnen, die sind auch höchst unterschiedlich. Sie erleben die gleiche Situation beim Vater und reagieren ganz anders, bewerten das ganz unterschiedlich und ziehen unterschiedliche Schlüsse daraus. So entsteht ja erst dieser Konflikt in dem Gleichnis. Vielfalt. Wie bin ich denn eigentlich? Wie bist du denn eigentlich? Nochmal bezogen auf diese Frage nach Erkenntnis und Erlebnis, nach Wissen und Gefühl. Hast du einen Lieblingsweg, die Welt zu sehen? Manchmal haben wir so einen Lieblingszugang. Entweder über die Erkenntnis, über das Wissen, über Information oder über Gefühle, über das Erlebnis. Wie erlebst du Gott? Vielleicht bist du ein Mensch, der eher auf der Gefühlsebene lebt. Wahr ist, was du erlebst, was du fühlst. Das ist erst so richtig. Du erlebst Gott, du hörst dieses Gleichnis und bist einfach begeistert. Wissen allein hilft dir nicht, aber erleben. Herzlichen Glückwunsch. Gefühle sind ein Geschenk Gottes. Wohl dem, der fühlen kann. Und was ist, wenn du mal nichts fühlst? Du hast schlechte Laune, du spürst nicht, du erlebst nicht, dass Gott da ist. Du spürst nicht, dass er eingreift, spürst seine Liebe nicht. Wenn wir nur über die Gefühle gehen, dann kann es schwierig werden. Wenn nur Gefühle eine Beziehung wahr machen, was ist dann, wenn die Gefühle sich ändern? Oder was ist, wenn du nicht merkst, dass du dich verrannt hast, weil du deinen Weg nicht an Gottes Maßstäben misst, sondern an deinem Gefühl und es fühlt sich einfach richtig an? Dann muss es doch auch richtig sein. Aber auch falsche Wege können sich richtig anfühlen. Eine Betrachtung der Grundwahrheiten der Bibel können eine Hilfe sein, wieder auf den Weg Gottes zu kommen. Sie kann helfen, Grund unter die Füße zu bekommen, wenn alles wankt, wenn die Gefühle sich ändern. Wir können dann an den Aussagen und an den Taten Gottes festhalten, auf die er sich ja in Jesus hat, beim wahrsten Sinn des Wortes, festnageln lassen. Der himmlische Vater hat seine Liebe in Jesus Christus demonstriert. In Johannes 3, Vers 16 wird das so knapp, aber deutlich zusammengefasst. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, der für uns gestorben ist, damit wir neues Leben haben können. Und wir haben in unseren Gemeinden und Kirchen ein Kreuz, weil das felsenfest steht und eben nicht vom Gefühl abhängt, sondern Gottes Entscheidung war. Darauf können wir uns verlassen. Dieses Geschehen bleibt unangefochten felsenfest stehen und ist ein Zeichen von Gottes Liebe, egal wie es uns geht. So wie ich mit Thorsten verheiratet bleibe, auch wenn wir uns mal nicht sehen oder das mal nicht fühlen, bleiben wir Kind Gottes, auch wenn wir Gott nicht sehen und das gerade nicht so fühlen. Und dieses Wissen ist in der Beziehung zu Gott auch wichtig, dass wir uns darauf verlassen können. Und Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir uns damit beschäftigen und das als einen weiteren Zugang zu ihm haben können. Vielleicht ist es für dich mal wieder an der Zeit, Gott zu verstehen und zu erkennen. Dann geht an dich diese Einladung, dann forsche in der Bibel, versuche Gott zu verstehen, lies Bücher, lies Erklärungen, wie Gott ist. Lerne Bibelverse auswendig, die bezeugen, wer Gott ist. Rechne damit, dass Gott auch durch den Zugang des Wissens in dir ist und zu dir sprechen kann. Und in unserem Leben handelt. Bau dir damit eine Basis, die durch die Gefühle nicht erschüttert wird. Vielleicht bist du aber auch ein Mensch, der auf der kognitiven Ebene lebt, der alles vom Verstand her regelt oder das meiste. Wahr ist, was du weißt und was du verstehst, was man logisch erklären kann. Du verstehst, dass Gott gut ist, das ist tief in deinem Wissen verankert, du zweifelst nicht. Herzlichen Glückwunsch. Erkenntnisse sind ein Geschenk Gottes, wohl dem, der verstehen kann. Allerdings kann es sein, dass du, wenn das der einzige Zugang ist zu Gott und zur Welt, dass du eine wichtige Dimension der Beziehung zu Gott verpasst. Wenn du hauptsächlich oder nur auf der Verstandesebene lebst, wenn du Gott nicht erlebst und fühlst. Erlebnisse können uns helfen, eine andere Ebene in der Beziehung zu Gott zu haben. Jesus schildert den Vater in diesem Gleichnis als jemanden, der nicht nur über Liebe redet und einen Vortrag hält, sondern der sie körperlich ausdrückt. Der Vater steht und wartet. Er breitet die Arme aus, er nimmt in den Arm. Er schenkt, er anerkennt, er feiert, der Vater schmeißt eine Party. Das ist sehr erlebnisorientiert. Und das gehört ebenso in die Beziehung zu Gott hinein, wie das Wissen. Gott überreicht dem jüngeren Sohn oder der Vater, übertragen Gott, eine Urkunde, auf der steht, du bist mein geliebter Sohn, jetzt hast du schriftlich, du bist eine geliebte Tochter. Nein, er feiert. Gott führt ins Erleben hinein. In einem alttestamentlichen Prophetentext heißt es in Zephania 3, Vers 17, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild vor Augen kriegt, dass Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Was macht man, wenn man jubelt? Man schreit, man jauchzt, man springt und hopst, umarmt die ganze Welt. Das ist auch sehr erlebnis- und gefühlsorientierend. So wird Gott geschildert. Gott ist also kein gefühlloser, statischer Gott, der nur Wahrheiten vermittelt. Er empfindet, er hat Gefühle. Und er hat uns mit Gefühlen ausgestattet. Und so dürfen wir, und ich sage, so müssen wir Gott erleben, um die ganze Fülle zu erleben, von der Jesus spricht. Nicht abhängig werden von den Erlebnissen, aber sie zu einem Zugang zu Gott zu machen. Vielleicht ist es für dich wieder an der Zeit, Gott zu fühlen und Gott zu erleben. Dann bitte Gott darum, dass du ihn fühlst, dass du ihn erlebst, dass er sich dir neu zeigt. Lass dir erzählen, wie andere Gott erleben. Und überlege, was könnte dir dazu helfen, Gott zu spüren? Für den einen ist es ein Waldspaziergang, für den anderen Kunst oder Musik oder... Liebe Gemeinde, Gott, es ist ganz wichtig, dass wir einen Zugang zu ihm haben. Am liebsten mehrere Zugänge. Ich finde diesen Vergleich mit der Musik tatsächlich sehr hilfreich, zu sagen, die Erkenntnis und Information helfen, einen Zugang zu bekommen, aber auch das Erleben und die Gefühle sind wichtig. Nur eins von beiden ist einfach zu wenig. Und Gott bietet uns beides an. Und die Frage ist, was ist für dich der nächste Schritt, wo du mal wieder mehr drauf gucken könntest? Und dann möge dir Gott dabei helfen, das zu tun und zu erleben oder zu verstehen, je nachdem, was dein nächster Schritt ist. Amen.